herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Hallo Maximilian.
Hallo Kirill, hallo da draußen. Ja, neue Woche, neues Glück.
Ja, hoffentlich euer diesmal. Die zweite Folge.
Pfalz, genau. Zum Wohl die Pfalz, Teil 2. Und Wohl die Pfalz. Jetzt mit Pfälzer Vertretern von unserer Weinkarte. Eine bunte Auswahl. Dreimal weiß, zweimal rot.
Ich möchte einmal Revue passieren lassen. Die erste Folge von der Pfalz, da hat mir kein einziger Wein gefallen. Du warst von Markus Schneider Black Print überrascht, positiv überrascht.
Also dafür, dass ich den Wein bestimmt seit 10 Jahren nicht mehr probiert hatte und fand ich das gut gemachten Rotwein. Es ist kein Wein, der mich berührt. Es ist kein Wein, der bei uns auf der Karte landen würde. Aber es war wie sagt man auch, unter den Blinden ist der einäugige König.
Du meinst auch, ein blindes Huhn findet ein Korn? Oder?
Nein. Also wie gesagt, Markus macht sicherlich gute Weine, die einer breiten Masse schmecken. Hm. So die Vertreter aus dem Hause Aldi, die wir letzte Woche hatten, die eignen sich, glaube ich, nicht mal zum Kochen, muss man leider Gottes so sagen.
Nope.
Und die Weißweine, die wir von den großen Produzenten Bauer und Schneider hatten, die waren schon sehr mainstreamig gemacht und sehr, wie kann man sagen, ja, fast belanglos, muss man sagen.
Man muss dazu noch einmal sagen, und ich wiederhole das immer wieder, es geht um unseren Geschmack, den wir wahrnehmen oder das, was wir wahrnehmen. Und das ist dann eben in dem Fall, die erste Folge war jetzt geschmacklich nicht sehr gelohnt.
Ja, sagen wir, es war ernüchternd.
Stimmt, wir haben danach auch keinen Schluck mehr getrunken.
Nee.
Ja, aber deswegen hast du ja jetzt aus quasi deinem Kistchen mal ein paar rausgeholt, die aus der Pfalz kommen und die niveaumäßig deutlich besser sein sollten. Wir haben es noch nicht probiert.
Das finden wir jetzt raus. Sie stehen zumindest bei uns auf der Karte.
Das sagt da schon eine Menge
aus. Also ich kenne die Weine natürlich alle, aber wir wollen sie jetzt euch vorstellen. Und ich habe schon auch so ein bisschen Glanzlichter auf der Pfalz ausgesucht, aber auch ein, zwei Geheimtipps vielleicht auch noch. Und ja, die Pfalz hat sich für mich so in den letzten Jahren wirklich zu einer Herzensangelegenheit auch entwickelt. Ich bin eigentlich mindestens ein, zweimal im Jahr in der Pfalz unterwegs, auch durch Veranstaltungen. So hat man natürlich auch viel Kontakt mit den Winzern. Und ich glaube, die Pfalz ist mittlerweile die Region bei uns auf der Weinkarte, die am stärksten vertreten ist, wenn man jetzt wirklich auf einzelne Regionen geht. Weil wir aber auch das Glück haben, mit vielen Weingütern da partnerschaftlich sehr gut zusammenzuarbeiten und eben auch teilweise so ein paar Jahrgangsvertikalen auf der Karte haben. Ne? Gerade das Weingut Christmann, die Familie Rebholz, auch mit Rings machen wir sehr viel. Da haben wir teilweise halt von einem Wein 10, 12 Jahrgänge auf der Karte dann.
Das macht ja die ganze Sache so spannend.
Aber nichtsdestotrotz.
Nicht lang schnacken.
Wir trinken Weißwein. Wir starten in der Südpfalz. Bei der Familie Wehrheim, Familienbetrieb, VDP-Mitglied. Franz macht mittlerweile die Weine hauptsächlich.
Ich möchte nur eine Sache jetzt gerade, weil die Zuhörer das nicht sehen. Wir haben heute keinen Spucktopf stehen. Was hat das zu bedeuten?
Die Weine, dass du dir einfach keinen hingestellt hast. Und wir eher selten spucken. Letzte Woche ging es nicht anders.
Okay, genau. Das wollte ich eigentlich nur noch einmal, aber nein, ich möchte keinen haben. Danke, Hoff.
Wir haben jetzt von Weingut Dr. Wehrheim 2022er Birkweiler Weißburgunder vom Muschelkalk. Wie gesagt, wir sind in der Südpfalz, kurz vor der elsässischen Grenze und haben hier einen klassischen Vertreter für die Kategorie VDP Ortswein. Das muss das von
VDP Ortswein heißt, ist so ein Tafelwein.
Nee, wir sind schon beim VDP in der zweiten Stufe sozusagen. Wir haben ja auch mal eine Folge gemacht, wo wir die Stufe vorgestellt haben. Es startet bei den meisten Weingütern eben mit Gutswein. Das sind dann Lagen-Cuvées aus verschiedensten Weinbergen des Weinguts sein.
Warum?
Es müssen alle Trauben von dem Weingut sein. Es dürfen keine
zugekauften sein.
Und bei den Ortsweinen, da gibt es dann eben schon eine klare, da gibt es die erste Begrenzung sozusagen schon mal. Es darf dann, die Trauben dürfen nur aus dem Ort kommen, der auf dem Etikett steht.
Mhm.
Kennt man so vielleicht so ein bisschen, oh, das ist an das System im Burgund eben angelehnt, wo wir das eben auch haben. Da gibt es ja die Bourgogne Chardonnays, die du auch immer ganz gern magst. Das sind Chardonnays, die dann aus dem kompletten Burgund kommen.
Mhm.
Und dann gibt es als nächste Stufe dann die Village-Kategorien. Das wäre dann zum Beispiel Merceau oder Von Romane.
Mhm.
Und dann dürfen die Trauben eben nur noch aus dem Ort kommen. Und dann geht es nach oben mit Premier Cru und Grand Cru. Und es wird, musst du dir vorstellen, wie so eine kleine Matruschka. Je kleiner die Matruschka ist, desto enger ist halt die Herkunft begrenzt.
Verstanden. Jetzt lass uns einmal anstoßen und probieren. Wir haben einen Weißburgunder, 22er Jahrgang, wie du gesagt hast.
Mhm. Und vielleicht kannst du dich noch an den Weißburgunder von letzter Woche erinnern,
den wir mit Markus
Schneider hatten.
Versuch
es. Der ja sehr auch ein bisschen süßlich war, der sehr dieses Eisbonbonhafte so ein bisschen mit dabei hatte. Und das haben wir hier halt alles nicht. Das ist ernsthafter Weißburgunder. Der hat eine schöne Finesse. Wir haben ja auch letzte Woche kurz drüber gesprochen. Bei einem Weißburgunder erwarte ich ja auch noch ein kleines Säurespiel, ne? Gerade im Vergleich zum Grauburgunder dann auch. Und er hat schon auch fast, ich habe hier auch sehr schöne mineralische Anklänge, fast schon sowas leicht Rauchiges und ist. Hat aber auch schon das, was du ja auch ganz gerne magst, so ein bisschen Schmelz hinten raus.
Ne?
Ich finde, das ist ein sehr schöner Vertreter seiner Rebsorte. Er zeigt sehr gut das Terroir, den Muschelkalk. Da holt er sich eben auch so ein bisschen dieses cremige. Der Muschelkalk hier in der Region, der ist wahrscheinlich schon so circa 200 Millionen Jahre alt. Also ist ja schon.
Würde mal sagen, das ist schon eine Weilchen. Ich hab jetzt gerade die Flasche in der Hand. Hier steht deutscher Qualitätswein, Bio-Wein. Ich sehe auch das Bio-Zeichen. Und daneben sehe ich das Zeichen Respekt.
Biodünn.
Was soll das heißen?
Respekt ist eine noch relativ junge Gemeinschaft an biodynamisch arbeitenden Weingütern. Viele biodynamischen Weingüter, wir haben nachher auch noch einen Demeter-Vertreter, sind eben bei Demeter zertifiziert.
Mhm.
Aber Demeter ist eigentlich, kommt halt aus der reinen Landwirtschaft und wollten die Winzer auch lange nicht dabei haben. Und Respekt hat sich vor ein paar Jahren eben gegründet und geht auch oft noch ein paar Schritte weiter als jetzt Demeter rein, sondern die haben dann eben auch noch Sachen, die außerhalb des Landwirtschaftsbereichs liegen, mit in ihre Regeln sozusagen mit aufgenommen. Und mittlerweile sind sehr viele oder einige Weingüter auch in der Gruppe vertreten. Das werden eigentlich jährlich mehr, weil sie sehr, sehr viel richtig machen. Es ist einfach nochmal eine andere Gemeinschaft, mit der man sich identifiziert.
Und den Wein kriegen die Zuhörer den irgendwo?
Ja, also ist ein Wein. Das Weingut Dr. Wehrheim ist, findet man durchaus auch in meinem gut sortierten Weinladen. Das Weingut selber hat einen Online-Shop auch. Da kostet der Wein zum Beispiel, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, wo war er? Da kostet der aktuelle Jahrgang 23, kostet 18,30 Euro ab Hof.
Okay. Das
ist jetzt schon nicht mehr ganz Einstieg, aber es ist immer noch ein schöner Allrounder, der auch meiner Meinung nach sehr vielseitig einsetzbar ist. Es gibt auf der Homepage von der Familie Wehrheim zum Beispiel eine Speiseempfehlung.
Da ich wollte da drauf kommen, auf der Flasche steht leider nichts, empfehlen uns doch mal was.
also bei der Familie Wehrheim steht auf der Homepage kräftige Gerichte aus der Welt der Meeresfrüchte und Fische, Austern in jeder Zubereitungsart, stoffige, von frischen Kräutern geprägte Soßen mit kräftigen Fleischgerichten. Auch wieder relativ oberflächlich gehalten, sage ich mal. Aber vieles da drin kann man auf jeden Fall unterstreichen. Also Fisch, Meeresfrüchte, sehr flexibel einsetzbar, glaube ich. Kräftige Fleischgerichte, da wäre ich, glaube ich, noch ein bisschen vorsichtig. Aber weißt du, zu was ich mir den Wein sehr gut vorstellen könnte? Zu so einem Züricher Geschnetzelten oder so, wo man so eine Cremesoße mit hat, wo man dann durch die Säure ein bisschen Frische noch mit reinbringt.
Mhm.
Sowas könnte ich mir jetzt hier, wenn wir Richtung Fleisch gehen. Aber für mich ist das eigentlich wirklich so der Vertreter für so eine, wir hatten gestern so ein Gericht, so Saibling mit Saiblingskaviar.
Ja. Das war sehr lecker tatsächlich.
Ein bisschen Spinat war da mit dabei, ne? Auch in so einer leichten Creme-Soße.
Beurblanc hätte ich schon.
Warst du in Beurblanc?
Boah, ich glaube, ich hätte schon eher Beurblanc gesagt.
Und da könnt ihr, zu sowas könnte ich mir den Wein eben vorstellen. Es ist jetzt kein lauter Wein und von daher brauchen wir jetzt auch kein lautes Gericht dazu. Und deshalb ist mir gerade dieser Saibling noch eingefallen, den wir gestern auf dem Event hatten. Das könnte ich mir, glaube ich, hier gut zufinden.
Finde ich auch. Finde ich sehr. Ist ein angenehmer Wein. Ich bin gespannt, was als nächstes folgt. Ich sehe ja natürlich die Flasche vor mir und da ist der nächste ein Zeller Riesling.
Genau.
Ein Zeller oder Zeller Riesling?
Das ist der Zeller Riesling. Er kommt aus dem Zellertal. Wir hüpfen jetzt wirklich einmal vom Süden der Pfalz ganz in den Norden der Pfalz, also wirklich den nördlichsten Zipfel der Pfalz. Das Zellertal ist der Übergang zwischen Rheinhessen und der Pfalz. Es gibt Weine aus dem Zellertal unter beiden Regionen. Also du kannst Zellertal teilweise in Rheinhessen machen, teilweise in der Pfalz. Das ist unser Riesling aus dem offenen Ausschank im Moment. Und das Schöne hier dran ist, wo ich ja auch immer mal gucke, wenn wir Sachen in den offenen Ausschank nehmen, dass wir eben auch mal was mit Jahrgangs oder mit Reife. Und das ist eben jetzt 2015, also ein 9 Jahre alter Riesling, den wir ausschenken vom Weingut Bicking Dicking.
Ist das wirklich der Name? Oder?
Ja, das sind zwei Brüder.
Ach so, Bicking Bicking, okay.
Das ist sich so genannt. Und ich habe den Wein bei unserer Händler vor ein paar Wochen probiert und er hatte noch eine große Menge von dem 15er. Da habe ich gesagt, komm, dann juckeln wir den mal im offenen Ausschank bei uns durch, weil es ist wirklich schön, eben Riesling auch mit dieser Reife von 9 Jahren zu zeigen. Da fängt es nämlich dann eigentlich an, richtig Spaß zu machen.
Und hier steht aber abgefüllt für Bicking und Bicking. Das heißt, es ist keine Gutsabfüllung.
Es ist bei denen ein bisschen schwierig. Es ist theoretisch Gutsabfüllung, aber da sie mit dem Weingut umgezogen sind, gibt es sozusagen kein Weingut, unter dem sie das abfüllen könnten. Also das ist jetzt
wie soll man sich das vorstellen?
Es gab da so ein bisschen Familienstreitigkeiten, so kann man es mal sagen. Der Wein kommt jetzt noch aus der Pfalz, aber ich glaube in 16 oder 17 ist das Weingut an die Nahe gewandert und alle Weine, die wir jetzt von Bicking Bicking auf dem Markt finden, laufen alle unter der Appellation Nahe. Von daher ist es eben so ein bisschen schwierig gewesen dort. Mhm. Und es ist aber eben ein klassischer Pfälzer Riesling aus dem Zillertal. Ich habe ja letzte Woche, kam der Riesling ja ein bisschen zu kurz bei unserer Supermarktfolge. Ja, das stimmt, ja. Obwohl, wer genau zugehört hat, hat es ja gehört, die Pfalz das größte zusammenhängende Riesling-Anbaugebiet der Welt ist. Also mit knapp 6.000 Hektar, also knapp unter 6.000 Hektar Riesling, 5.971 sind das 10% der weltweiten, mehr als 10% der weltweiten Rieslingmenge stehen in der Pfalz. Und deshalb habe ich gesagt, müssen wir heute zumindest mal 2 Rieslinge zeigen, damit die proportionale.
Dass das stimmt.
Dass es wieder stimmt, genau. Das Zellertal, wir sind am nördlichsten, aber wir sind auch relativ hoch gelegen, also so 300, 350 Meter über dem Meeresspiegel, was für Pfälzerverhältnisse schon relativ viel ist. Und es ist eine Region, oder es ist ein Teil der Pfalz, der sich mit sehr viel Frische und auch oft so einer kristallinen Salzigkeit aussegnet. Wollen wir mal gucken, ob wir das im Glas finden?
Das wollen wir mal gucken. Also auf jeden Fall riecht er schon recht gereift, ne? Diese, was, wie sagt man das, diese reife Noten, wenn man sie riecht?
So leichte Phenol.
Phenol, genau.
Aber das hat jetzt nicht unbedingt viel mit der Reife zu tun. Was ich finde, was man hier riecht, ist so eine, diesen Geruch, den ich auch sehr gerne mag, wenn so Regen auf heißen Asphalt fällt. Also so dieses.
Findest du?
Fast rauchig, salzige, steinige.
Was ich hier rieche, ist Rennstrecke. Ich war mal Nürburgring, nicht so Formel 1, sowas rieche ich da.
Entschuldigung.
Ja, genau, so ein Abrieb. Ja,
das geht auch in so eine Richtung. Der Hockenheimring ist ja auch nicht weit weg von einem.
Vielleicht kommt das dafür. Nein, spaßweise. Aber sehr, sehr, ich habe ihn schon probiert. Sehr trocken, also wirklich extrem trocken.
Aber trotzdem mit dieser typischen Riesling-Frucht, sage ich mal. Also wir haben.
Und die Säure ist nicht so stark. Ich hätte mir dann die Säure kräftiger vorgestellt.
Also wenn, ich glaube, wie der Wein jung war, war die Säure deutlich dominanter. Das ist natürlich der Vorteil der. Des Reifens. Also auch da vielleicht mal sagen, die Säure wird nicht weniger im Wein. Also es ist analytisch immer noch die gleiche. Sie verändert sich nur sensorisch und integriert sich vielleicht hier ein bisschen besser. Und es ist ein Riesling, den ich eben sehr spannend finde, der, glaube ich, wenn man ihn jetzt blind eingeschenkt bekommt, ohne zu wissen, dass es auch so eine Reife hat, dass man gar nicht sagen würde, dass der schon 9 Jahre alt ist, weil er strahlt noch eine schöne Jugendlichkeit eigentlich aus.
Ich hätte jetzt tatsächlich durch die Nase hätte ich die Reife vermutet.
Also die Nase ist für mich eher Mineralität und also sehr viel Steinigkeit. Die zeigt jetzt für mich gar nicht, also Die zeigt für mich gar nicht so viel Reife, die Nase. Das ist, ich glaube, du assoziierst das mal wieder falsch.
Mal wieder vor allen Dingen, sag mal, bitte. Geh von der Regale.
Ich wundere mich, dass du die Säure noch nicht gerochen hast.
Ja, das ist ich. Mit der Säure habe ich mich im Laufe der Zeit mehr angefreundet und finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Allerdings ist das kein Wein, von dem ich eine Flasche trinken würde, sondern eher wirklich ein Wein, ein Essensbegleiter. Das ist für mich kein Wein, den ich einfach mal so easy drinking zu mir nehmen würde.
Was würdest du denn dazu essen?
Ich würde tatsächlich hier, sehe ich, alles, was Fett hat, also alles, was buttrige Soßen hat. Ich würde wirklich dazu nur Fisch empfehlen. Und zwar richtig schön, so Adlerfisch, Ludemeer, Dorade würde super. Oder sogar so ein Rotbarsch, der etwas kräftiger ist und dazu eine tolle Soße. Wirklich eine Beurre Blanc. Und Spinat sehe ich da sehr. Oh, nee. Doch, Spinat ist super lecker mit dem Wein.
Der
schöne
Wein ist,
Säure.
Nein, auf gar keinen Fall. Der Wein ist viel zu mineralisch für Spinat. Also Spinat durch diesen hohen Eisenanteil ja auch. Also,
finde ich, sehe ich absolut. Wenn ihr das mal zusammen probiert. Du hast ja auch nicht geglaubt, dass Entenleber mit Koriander passt. Ich konnte dich ja überzeugen, dass es dann doch passt. Und hier,
das sind ja jetzt auch gerade Äpfel und Birnen. Also das
ist, Äpfel oder Birnen ist ja egal, ist trotzdem Obst.
Ja, aber nein. Nein. Also
die Augen.
Also mit dem Riesling Spinat, das wird richtig widerlich am Gaumen. Also da das unterscheidet.
Nein, aber du hast auch eine gewisse Säure und eine gewisse Süße durch die Beurre Blanc. Und du hast natürlich, wenn er gerade Wildfangfisch ist, hast du ja auch dieses, das braucht so eine Balance im Gericht. Und da brauchst du leichte Bitterstoffe vom Spinat, dieses Eisenhaltige. Und die Säure hier von dem Wein, die geht gut zum Aufspalten von der Beurre.
Da bin ich bei dir, ja. Aber der Spinat definitiv nein. Also drum da draußen ist er der Koch und ich der Sommelier. Vielleicht in Food- und Wein-Kombinationen eher meinem Urteil vertrauen.
Oh. Du, ich sage ja, du hast mich nach meiner Meinung gefragt. Das ist meine Meinung und mein Geschmack, was ich mir vorstellen kann. Dass es dir vielleicht nicht schmeckt oder jemand anders nicht schmeckt, das kann ich durchaus akzeptieren und verstehen.
Ja.
Jetzt ist die Frage, was kostet das?
Also diesen Wein gibt es so eigentlich nicht mehr zu kaufen. Den wirst du nicht mehr wirklich finden. Es gibt auch nicht wirklich einen Nachfolgerjahrgang, weil sie eben in der Pfalz nicht mehr sind. Vielleicht findet man irgendwo noch mal was.
Aber die Weinberge haben sie noch in der Pfalz, oder?
Die Weinberge gibt es noch, die gehörten nur nicht den Jungs, sondern die sind jetzt in einem anderen Weingut integriert, wo sie das von, ich glaube, gepachtet hatten. Da bin ich jetzt auch nicht ganz.
Und dann bauen sie jetzt in der Nahe an?
Jetzt machen sie Wein an der Nahe, genau. Auch ganz ordentliche Sachen. Aber diesen Wein, wie wir ihn jetzt hier vor uns haben aus der Pfalz, den werden wir nicht mehr finden. Oder vielleicht durch Glück noch irgendwo finden. Der hat damals auch so zwischen 12 und 15 Euro gekostet. Und es ist eben ein Auslaufsmodell, kann man
sagen.
Wir haben noch ein paar Flaschen, also wer ihn probieren möchte, kommt am besten zu uns. Wir haben ihn auch im offenen Ausschank, wie gesagt, und es macht ganz, ganz viel Spaß, diesen Wein zu trinken, ob mit Spinat oder ohne.
Danke vielmals für diesen sehr angenehmen Seitenhieb.
Ja.
Aber in diesem Sinne werden wir uns einem weiteren Riesling widmen. Vielleicht passt ja da Spinat zu.
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, nein.
Aber den machst du jetzt. Jetzt wird der Korrawa zum Einsatz gebracht. Warum?
Weil das ein Wein von unserer Korrawa-Karte ist.
Das klingt logisch.
Und den kann ich ja nochmal gebrauchen.
Aber weil er teuer ist oder weil...
Es ist auch nicht ganz günstig, ja.
Sag mal gleich den Preis, was denn so ein Spaß kostet.
Also bist, wenn du ihn irgendwie kaufst, zwischen 80 und 100 Euro die Flasche.
Ui. Das ist ja schon ein bisschen was an Kohle.
Wir sind jetzt auf jeden Fall bei einem der namhaftesten Vertreter, vor allen Dingen für Riesling an der Pfalz, aus der Pfalz. Ein Weingut mit einer unglaublich langen Tradition. Wir sind beim Weingut Dr. Böcklin-Wolf.
Ja, ein bekannter Name.
Bekannter Name und eben absoluter Riesling-Experte. Das Weingut liegt in Bachenhain. Also wir sind Wir bleiben in der nördlichen Pfalz oder sind jetzt eigentlich im Zentrum der Mittelhart. Und wir haben jetzt hier 2017 Ruppertsberger Gaisböll Riesling trocken. Es ist ein großes Gewächs. Nur bei Bücklin-Wolf wirst du nie das Wort GG auf der Flasche finden. Es steht drauf, es ist ein VDP, große Lagenwein. Aber das Weingut Bücklin-Wolf hat eine eigene Klassifizierung. Es gibt GC, also Grand Cru und Premier Cru, PC, nachdem sie ihre Weinberge kategorisiert haben. Und der Ruppertsberger Gaisböll ist ein GC, also ein großes Gewächs. Und zudem ist es eine Monopollage. Es ist ein Riesling, oder es ist ein Weinberg, der eben ausschließlich dem Weingut Dr. Bücklin-Wolf gehört. Der Weinberg insgesamt hat 7,55 Hektar.
Gar nicht so viel, ne?
Nee, es ist nicht viel, wovon aber auch nur 5,2 Hektar als großes Gewächs klassifiziert sind. Mhm. Also wirklich nur das Zentrum. Das geht zurück so ein bisschen auf diese, haben wir auch letzte Woche kurz drüber geredet, dass die Pfalz ja teilweise oder eine Zeit lang mal bayerisch war. Und die Bayern haben eben beauftragt, die Lagen zu klassifizieren dort. Mhm. Und auf diese Lagenklassifizierung baut eben auch Bücklin-Wolf seine Lagenklassifizierung auf. Und eben nur 5,2 sind dann als GC klassifiziert. Es war wohl mal eine Ziegenwiese, deshalb heißt es der Gaisböll. Böll ist so ein Begriff für Hügel auch in der Pfalz. Mhm. Und es ist einer meiner Lieblingslagen von Bücklin-Wolf. Es gibt bei Bücklin-Wolf auch noch deutlich teurere und höher angesehenere Lagen. Also das bekannteste ist das Forster Kirchenstück. Da bist du ganz schnell bei mehreren hundert Euro. Ich kann mal kurz gucken, ob sie es auf der Seite stehen haben.
So, vielleicht kannst du ja nebenbei, ne? Das Weingut gibt es seit 1597.
Ganz genau.
Das heißt, wie alt sind so die ältesten Reben dann, die da draufstehen? Weißt du das zufällig?
Also hier kann ich es dir ganz genau sagen, bei dem Gaisböll ist es 1977 gepflanzt und es sind mit die ältesten Reben auf dem Weingut. Es gibt noch ein bisschen was aus 73, aber es sind mit die ältesten Rebstöcke, also jetzt gute 50 Jahre.
Nee.
Oder? Also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, das Kirchenstück kostet tatsächlich 300 Euro
Abruf. Alter Schwede, das ist mal eine ordentliche Ansage, aber sagst du, ist es eine Investition wert?
Ich durfte den Wein schon ein paar Mal probieren, hatte die und auch viele andere Weine von Bücklin-Wolf. Was Bücklin-Wolf auszeichnet, ist, die Weine brauchen Zeit. Es macht keinen Sinn, Bücklin-Wolf in den ersten 1, 2, 3, 4 Jahren zu trinken. Also jetzt mit 17, also so nach 5, 6, 7 Jahren, ja. Da kommen wir jetzt so in das erste Trinkfenster, wo es Sinn macht, sich mit diesen großen Weinen zu beschäftigen. Es gibt von dem Weingut auch natürlich eine Einstiegslinie, das sind dann zum Beispiel der Wachenheimer Riesling oder so. Das sind auch Weine, die jünger zugänglich sind, aber die Lagenweine brauchen immer Zeit. Es ist immer eine Diskussion, ob ein Wein 300 oder jetzt wie in dem Fall 80 Euro kosten muss. Es sind sehr besondere Weinberge, es wird auch sehr naturnah, es wird biodynamisch gearbeitet auf dem Weingut. Es ist ganz, ganz großes Handwerk und das hat natürlich auch immer
Sinn. Das hat natürlich seinen Preis, das erwähnen wir immer wieder. Aber jetzt hast du es so schmackhaft gemacht, jetzt probieren wir erstmal.
Schöne goldene Farbe, was ich von einem reifen Riesling in der Komplexität auch erwarten will. Auch hier so diese Exot, fast so ein bisschen exotischen auch.
Ein bisschen der Schmelz.
Es schmilzt. Du hast schon genascht.
Ich habe schon genascht, ja. Du hast jetzt so lange drüber geredet, mir läuft die Sonne, ehrlich gesagt. Ich finde, es ist so schmelzig. Und ich finde, die Säure ist sehr gut eingebunden. Also du hast nicht dieses Bäm, dieses ganz frische, saure, sondern wirklich angenehm. Und er hat eine sehr tolle Nase. Also wirklich, macht Spaß.
Ja, das sind einfach ganz, ganz großartige Rieslinge. Das sind jetzt sicherlich keine Weine, die man sich einfach mal so reinkippt, sondern nee. Die sollte man genießen, die sollte man auch, das wäre zum Beispiel jetzt auch ein Vertreter, den würde ich auch in eine Karaffe geben, dass er ein bisschen Luft bekommt, dass er schön aufgehen kann. Großes Glas, auch nicht zu kalt, eher so Richtung 10 Grad vielleicht, 11 Grad trinken, sodass der Wein eben auch sein volles Potenzial und sein volles Aroma zeigt.
Möchte ich für unsere Zuhörer einmal fragen, du hattest jetzt natürlich, den gebe ich in die Karaffe. Wie lange lässt du ihn in der Karaffe stehen oder sollte man ihn stehen lassen oder schenkt man ihn direkt dann aus, weil er dann schon direkt Luft gekriegt hat? Was würdest du so empfehlen?
Also am besten
bei solchen Weinen,
so einen Riesling oder auch viele Chardonnays, in die Karaffe und eine halbe Stunde stehen lassen. Die Zeit haben wir im Restaurant halt leider sehr selten, weil die Gäste kommen, bestellen und wollen ja trinken. Da ist es.
Manche Gäste bestellen ja auch mehrere Flaschen gleich und sagen, bitte machen Sie das, dekantieren Sie oder karaffieren Sie.
Entweder sagen Sie es oder bei gewissen Weinen sprechen wir ja dann auch die Empfehlung aus. Oder wenn, wir machen das ja auch, wenn Gäste Vorspeise, Hauptgang, dann, dass man trotzdem auch am Anfang schon mal über den Wein zum Hauptgang redet, weil man, ihr braucht ja in der Küche auch ein paar Minuten, bis die
gerade
sind da sind und dann kann man schon mal mit den Gästen auch ein bisschen über den, vielleicht über den Rotwein zum Hauptgang sprechen, sodass man dem Wein dann auch Zeit geben kann. Ich habe tatsächlich auch ein paar Stammgäste, mit denen telefoniere ich ein, zwei Tage vorher, was wir machen. Wo dann vielleicht auch Weine dabei sind, die wir schon einen Tag vorher aufmachen, damit die eben...
Das wird dann aber Rotwein sein, oder? Oder ist es dann auch Weißwein?
Es ist teilweise auch Weißwein. Es gibt eben auch sehr, sehr komplexe Weißweine, die ihre Zeit brauchen und um dann besser auf Touren zu kommen. Empfehlenswert jetzt so bei einem Riesling großen Gewächs würde ich, wenn er Luft braucht, Karaffe geben. Es muss jetzt auch nicht so eine große, bauchige Rotweinkaraffe sein, sondern eher ein bisschen schlanker und dann eine halbe Stunde.
Und dann eine halbe Stunde auf Eis im Kühlschrank oder draußen stehen lassen?
Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Außentemperatur an. Mhm. So die letzten Wochen, wenn ich an die 30 Grad zurückdenke, dann würde ich es eher im Kühlschrank machen. Weil warm wird er dann auch ganz schnell von alleine. Wenn wir jetzt so, jetzt sind wir in die letzten Tage war es ja doch relativ frisch, da würde ich es vielleicht sogar draußen machen, dass er so langsam sich Richtung Raumtemperatur entwickelt. Da muss man einfach, glaube ich, auch ein bisschen experimentieren und einfach zu Hause mal sich vielleicht auch die Zeit nehmen oder wenn man seinen Lieblingswein hat, den einfach mal an mehreren Abenden in verschiedenen Stadien trinken. Mal direkt frisch aus der Flasche, mal mit einer Stunde, mal ein bisschen kühler, ein bisschen wärmer. Und so kann man dann, glaube ich, auch rausfinden, was der Wein vielleicht auch ein bisschen braucht. Das Nervige ist jetzt natürlich, wir können es nicht verallgemeinern. Ne? Nicht jeder Riesling, nicht jeder Jahrgang, nicht jeder Winzer braucht, also du kannst ja jetzt kein Kochbuch schreiben, wie du sagst, naja, die Pasta braucht halt 3,5 Minuten, bis sie durch ist oder so, sondern da ist halt jeder Wein auch wieder individuell und das kommt dann eben auch durchaus wieder auf die Machart an. Hier zum Beispiel bei Böcklin Wolf, die Weine werden ganz traditionell erzeugt. Die Rieslinge sind größtenteils in großen alten Holzfässern ausgebaut. Das merkst du hier eben auch wie diese, was du gesagt hast, diese Cremigkeit und das ist halt wieder anders als ein Wein, der komplett nur aus dem Stahltank kommt oder so. Ne? Und da muss man sich einfach ein bisschen durchexperimentieren. Und
ja, auch trauen. Ne? Also ich meine, so eine 80-Euro-Flasche, wenn man sich damit nicht so gut auskennt, könnte ja auch drüber gehen, über den Jordan, wie man so schön sagt, wenn man irgendwas falsch macht. Und das wäre ja sehr, sehr schade.
Ja, dass die wirklich kaputt geht, dann müsste sie ja im Topf auf dem Herd erhitzen, sag ich mal. Aber
hoffentlich nicht.
Was ich ja zum Beispiel auch gerne mache, ist, wenn ich einen Wein nicht kenne, wenn ich auch mit meiner Frau oder mit Freunden essen gehe, was ich ganz gerne mache, Weine, die ich nicht kenne, bestellen und dann über den Abend die Entwicklung verfolgen. Und dann kriegst du halt auch ein Gespür dafür, wie hätte ich den, jetzt ist er am schönsten, vielleicht nach 1,5 Stunden, wie hätte ich den Prozess beschleunigen können. Das sind halt auch so Erfahrungswerte, die man einfach...
Finde ich gut.
Sammeln.
Solltet ihr auch da drauf probieren.
Absolut.
Jetzt greifen wir ja auch schon in die Rotweinkiste. Du hast da zwei Vertreter mitgebracht. Der erste.
Genau, erste ein bisschen unbekannter, vielleicht auch für viele noch so ein kleiner Geheimtipp.
Pinot Noir.
Genau.
Muss ich immer an Frankreich denken, tatsächlich.
Ist ja, kommt ja, ist ja auch eine Rebsorte, die aus Frankreich kommt. Wir kennen sie als Spätburgunder. Viele Winzer haben sich das so ein bisschen angewöhnt. Sie schreiben Pinot Noir aufs Etikett, wenn sie eben auch so einen französischen Stil machen.
Ja. Sag
ich mal, ne? Wenn sie eher so mit kleinen Holzfässern arbeiten, die Weine auch ein bisschen langlebiger sind. Und dann hat sich das, sag ich mal, so ein bisschen eingebürgert, dass man dann Pinot Noir aufs Etikett schreibt. Ich habe damit kein Problem. Ich habe jetzt auch schon Leute gehört, die das total doof finden, weil es ist ja immer noch ein Spätburgunder.
Ja, cool, ich bitte dich. Wir leben doch in einer offenen Welt. Dann kann man das doch auch aus, wenn es auch in Deutschland erzeugt ist, auch Pinot Noir nennen oder Spätburgunder. Grauburgunder ist ja auch Pinot Grigio. Gut, wobei das schreibt kein Deutscher auf.
Ich glaube, kein deutscher Winzer schreibt
freiwillig Pinot Grigio. Ja, glaube ich auch.
Pinot Gris, die französische Schreibweise, das sieht man schon ab und zu mal. Aber beim Rotwein will man, glaube ich, sich auch oft von, wenn man dann Pinot Noir aufs Etikett schreibt, vielleicht auch so ein bisschen von dem schlechten deutschen Rotwein so ein bisschen abheben. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht jetzt auch wieder so ein bisschen so eine Idee von den Winzern ist, die das tun. Wir sind jetzt hier beim Weingut Scheuermann. Ein Weingut, was ich auch schon seit ein paar Jahren immer wieder begleite und was mir immer wieder unterkommt, wo ich lange Zeit so ein bisschen hin und her gerissen war, ob ich das wirklich gut finde.
Aha, warum? Also wie?
Also es sind zwei Brüder, die auch im elterlichen Betrieb, die Eltern haben nie selber Flaschen abgefüllt, sondern die Trauben sind rein an die Genossenschaft gegangen. Die Jungs haben dann gesagt, ja, wir wollen aber auch eigenen Wein machen. Machen das jetzt mit einem Teil der Produktion, machen sie eben ihre eigenen Weine. Aber es ist noch, die sind noch zu klein, als dass sie die komplette Produktion selber stemmen können. Und geben immer noch einen Teil der Trauben auch ab. Und sie haben von Anfang an gesagt, wir machen naturnahe Weine. Wir machen, waren auch am Anfang wirklich sehr natural, also sehr naturbelassen auch unterwegs mit wenig Schwefel und Orange-Weine und alles, was halt so in diese Szene dazugehört. Und sie haben für mich ein paar Jahre gebraucht, bis sie so ihren Weg gefunden hatten. Und jetzt mittlerweile, finde ich, haben sie das sehr, sehr gut hinbekommen. Gabriel ist da hauptverantwortlich, dass sie ihren ganz eigenen Stil gefunden haben und wieder wirklich auch dazu übergegangen sind, Lagen auszuarbeiten, das Terroir herauszuheimen und gar nicht mehr nur auf Handschrift durch den Winzer gehen. Und das ist eine Entwicklung, die ich sehr positiv finde. Und mit dem 19er Rotwein und dem 20er Weißwein-Jahrgang, da haben sie mich dann das erste Mal so richtig abgeholt. Und seitdem haben wir die Weine eigentlich auch auf der Karte.
Mhm. Ja, die machen nicht nur Rotwein, die machen auch Weißwein?
Genau, machen auch Weißwein, machen relativ viel Riesling, machen Burgunder-Rebsorten, machen großartige Chardonnays tatsächlich auch.
Oh, das erzählst du mir jetzt erst.
Ja.
Und dann haben wir jetzt ein Pinot Noir statt ein Chardonnay.
Chardonnay haben wir auch keinen mehr. Wir haben im Moment tatsächlich nur noch Weißburgunder und Pinot Noir von ihnen. Und das ist jetzt eben ein Demeter-zertifiziertes Weingut und die Jungs machen einen richtig, richtig guten Job.
Vielleicht nochmal für mich, Demeter und Biosiegel, wo ist da der Unterschied?
Demeter ist halt biodynamisch, also geht nochmal Schritte weiter mit Mondkalender, mit biodynamischen Präparaten auf. Da gibt es insgesamt 12 verschiedene, die man in der Pflanzenwelt einsetzen kann. Und das Ganze geht eben zurück auf die Lehre von Rudolf Steiner. Der hat diese biodynamische Lehre aufgesetzt. Und
ungefähr 120 Jahre, meine ich.
Ja, so ungefähr ist das her.
Die existieren wirklich, also seit über 120 Jahren sind viele Betriebe auch im Obst- und Gemüsebau dem angeschlossen.
Genau. Und gegen Wein haben sie sich, wie gesagt, sehr, sehr lange gewehrt. Sie wollten die Winzer nicht dabei haben, weil Alkohol in der Lehre von Rudolf Steiner als nicht gut angesehen wird.
Der hat keine Ahnung, der Typ.
Aber dann hat man sich irgendwann geeinigt, weil es ist natürlich ist das auch Landwirtschaft. Und somit hat man dann, ich glaube, in den 70ern war das auch die ersten Weingüter aufgenommen. Und Demeter geht einfach halt noch viel, viel weiter als jetzt das EU-Biosiegel, ne? Oder auch als Naturland oder und auch biologisch ist eben nicht gleich biodynamisch. Da gibt es eben auch einfach Unterschiede.
Ja.
Und Demeter gilt so als eins der höchsten und angesehenen Labels für.
Ja, kann ich beim Gemüse auch nur empfehlen.
Genau, auch beim Gemüse macht es viel Sinn.
Außer es kommt aus Ägypten und es steht Demeter drauf, dann weiß ich nicht, ob man das in dem so glauben kann. Aber sonst, wenn du hier auf deutsche Bauernhöfe gehst, die Leute geben sich nicht nur Mühe, die lieben das, was sie tun.
Die lieben das, was sie tun auch.
Und das macht schon dann auch, das schmeckst du auch wirklich ernsthaft, wenn du das so nebeneinander legst. Deswegen bei Wein, ich frage mich dann immer, okay, bei Wein, ist das denn empfehlenswert? Weil es kostet natürlich dann auch einen Taler mehr.
Es kostet einen Taler mehr. Letztendlich muss es jeder für sich selber entscheiden. Ich habe die Geschichte auch schon des Öfteren erzählt, wo ich in Portugal stand mit den zwei unterschiedlichen Weinbergen. Der eine biodynamisch, lebendig, Käfer, Schmetterlinge überall. Der andere konventionell, totgespritzt. Da war kein Käfer, keine Biene, kein Regenwurm, weit und breit. Und da muss natürlich dann auch jeder für sich selber entscheiden, was möchte ich meinem Körper auch selber zuführen. Ne? Und ich bin jetzt kein absoluter Verfechter für Biodynamie oder biologischen Weinbau, aber ohne dass ich wirklich hundertprozentig Wert drauf lege, haben wir mehr als 80% unserer Weine.
Ist eigentlich krass, ne?
Kommen da. Sie
schmecken einfach.
Weil sie mir besser schmecken.
Ja.
Genau. Und wir hatten letztes Jahr mal die Familie Mathiasen aus Kalifornien zu Gast, eine großartige Winzerfamilie, die als eine der Pioniere für biodynamischen Weinbau in Kalifornien gelten. Und er hat es damals so gesagt, the wines are more alive.
Ja.
Und das trifft es irgendwie relativ gut. Du hast eine andere Spannung oft in den Weinen und selbst wenn du es dir nur einbildest, ein bisschen helfen tut.
Einbildung ist auch ein bisschen. In diesem Sinne, lass uns mal den Pinot mal probieren.
Genau. In der Nase, was ich bei den Jungs gerne mag, ist der Wein hat so ein bisschen was Schmutziges. Der hat so, auch hier könnte man jetzt wieder über.
Im positiven Sinne.
Ja, das ist so ein bisschen verrucht, dirty. Auch hier könnte man an so eine Rennstrecke wieder so ein bisschen denken.
Holzig, sehr. Also, mein erster Eindruck von der Nase ist so ein Holz. Jetzt im Mund eher Frucht, aber nicht zu doll. Oh, ganz, ganz witzig. Auch diese typische Pinot Noir Säure.
Genau. Schönes Säurespiel, fast ein bisschen floral. Also ich finde, man hat so ein bisschen getrocknete Blütenblätter. Es ist jetzt auch kein intensiver Wein. Das wirst du aus dem Spätburgunder meiner Meinung nach auch nie machen. Es ist ein sehr filigraner Wein mit sehr viel Würze, Säure. Ein Wein, der, glaube ich, jetzt mit so einem, ich denke jetzt an so einen rosa gebratenen Rehrücken, ein bisschen so leicht, bisschen Pfefferkruste vielleicht.
Denk an Steinpilze, Zitrone und weißen Pfeffer drüber gehoben.
Steinpilze bin ich sofort dabei, sehr, sehr gerne. Der Wein hat auch so fast so ein bisschen was Waldiges.
Genau, deswegen.
Und
bin ja auch total spannend.
Ist ein großartiger Vertreter für die Rebsorte Pinot Noir. Auch nur 12,5 Alkohol. Er hat eine schöne Saftigkeit, eine schöne Trinkigkeit und ich glaube, das ist so die Kategorie Rotwein. Du trinkst und trinkst und wunderst dich, warum die Flasche nach 20 Minuten leer
ist. Weil der einfach eine
schöne, der ist nicht anstrengend zum Trinken,
genau.
Trotzdem viel Komplexität dabei und für mich einfach ein großartiger Vertreter. Und ich glaube, das war ein gut Scheuermann, immer noch so ein kleiner Geheimtipp, aber sie gehören eben zu so einer jungen wilden Garde, kann man vielleicht auch. Mhm. Es gibt so einen Freund.
Wie alt sind die, weißt du das?
Ende 20, 30, da gibt's noch also Deigesheim-Niederkirchen hat sich da zu so einem kleinen Mekka, sage ich mal, für junge aufstrebende Winzer in der Pfalz gebildet. Haben wir eben die Gabriel-Brüder, wir haben die Säckingers, auch in Niederkirchen, wo auch Scheuermann sitzt. Wir haben in Deidesheim Michi Andres mit phänomenalen Rieslingen und Chardonnays und auch wirklich tollen Rotwein. Ich hatte das Glück, in den letzten Jahren öfters in der Jury für einen Weinwettbewerb die junge Pfalz sitzen zu dürfen. Und da ging es eben genau darum, solche Weingüter hervorzuheben, die wirklich auch als junge Winzer eine Vorreiterrolle in der Region einnehmen. Und da würde ich die Gabriel die Scheuermann-Jungs auf jeden Fall dazu zählen.
Kriegt man den im Wein überhaupt?
Also in dem 19er-Jahrgang, den wir jetzt hier haben, denke ich wirklich nur noch auf ein paar Restaurantkarten im Handel, glaube ich, nicht mehr. Selbst der aktuelle Jahrgang 21 ist eigentlich so gut wie überall schon ausverkauft, was ich jetzt bei meiner Recherche gefunden habe. Und die Weine liegen so bei 38 bis 40 Euro liegt der jetzt. Also es ist schon die Top-Linie des Weins.
Ja.
Die haben auch Einstiegsbereiche, so einfache Qualitäten, Riesling, Grauburgunder, da bist du bei einem Zehner mit dabei, ne?
Ich ist das ja kein schlechter Einstieg, ja.
Genau. Also, Jungs arbeiten seit 2012 auch schon biodynamisch und haben das wirklich, also 2009 sind die beiden Brüder Simon und Gabriel in Weingut eingestiegen und haben auch direkt gesagt, wir stellen auf Biodynamie um. Das ist für uns das Einzige, was Sinn macht.
Aber du hast ja gesagt, das ist nicht, dass sie nur ein Teil zu eigenen Wein verarbeiten, den Rest verkaufen sie ja immer noch an die Genossenschaft
oder andere Winzer, genau. Also insgesamt bewirtschaften sie 30 Hektar und wenn ich es richtig im Kopf habe, machen sie ungefähr aus 10 im Moment eigene Weine. Aber es soll peu à peu
mehr werden. Ja, also auf jeden Fall auf einen sehr, sehr guten Weg und verstehe auch deine Entscheidung, den bei uns auf die Karte zu nehmen. Bin sehr begeistert.
Sie sind tatsächlich auch ein Betrieb, der von Anfang an, also der auch im Export schon sehr, sehr gut aufgestellt ist. Also sie haben einen sehr, sehr hohen Exportanteil. Vor allen Dingen, wo die Weine sehr, sehr gehypt sind, ist Skandinavien tatsächlich. Also das findet man.
Skandinavien höre ich immer wieder, gerade so die jungen Winzer, dass die da alle landen. Ne? In Skandinavien kommen sie wirklich gut an. Ich meine, für gerade Skandinavien, für die sind 40 Euro jetzt, sagen wir mal, durch ein anderes Einkommen nicht so viel Geld. Es ist wie, ich sage mal, für uns 10.
Jetzt ganz krass übertrieben. So drastisch kann man es, glaube ich, nicht sagen. Aber grundsätzlich ist meine Erfahrung, dass viele Skandinavier einfach bereiter sind, für Wein mehr Geld auszugeben. Beim Deutschen steht halt dann vielleicht doch noch immer mehr die Wirkung im Vordergrund. Beim Skandinavier darf es halt auch noch schmecken lassen.
Das hast du sehr schön gesagt. Dann wollen wir uns dem letzten Vertreter der Pfalz heute widmen. Und zwar auch wieder im Rotweinbereich. Ich glaube, die Firma kennt man gut.
Es ist ein Weingut, was auch in den letzten Jahren eben für viel Furore gesorgt hat. Wir haben es auch schon ein, zweimal mit verschiedensten Weinen im Podcast gehabt. Ein Weingut, was ich seit Jahren einfach immer wieder auf meinen Weinkarten habe.
Sind auch zwei Brüder.
Sind auch zwei Brüder, Steffen und Andi, die auch ähnliche Geschichte wie Scheuermann aus einem Elternbetrieb kommen, der keine eigenen Flaschen abgefüllt hat. Der Steffen hat 2001 angefangen, dann eigene Weine zu machen. Und sie haben einfach eine Karriere hingelegt. Sie sind bereits 2015, also nach 14 Jahren, sind sie in VDP aufgenommen worden.
Ist das schnell?
Das ist verdammt schnell. Also es gibt Weingüter, die werden in ihrem ganzen Leben nicht in VDP aufgenommen und die haben es eben nach 14 Jahren geschafft. Wir reden über das Weingut Rings aus Breinsheim, Steffen und Andi. Ein Weingut, was ich wirklich seit vielen, vielen Jahren immer wieder auf den Karten habe, mit die ich auch privat unglaublich gerne trinke. Und für mich eins der Weingüter in Deutschland, was sowohl im Riesling als auch im Spätburgunder, als aber auch in dem Bereich internationale Rebsorten, also mit Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, wirklich mit die besten Weine macht, die Deutschland zu bieten hat. Und das eben in drei Kategorien. Und jetzt fangen sie auch noch an, guten Sekt zu machen.
Also
es ist echt phänomenal, was die Jungs anpacken.
Aber hier steht Weingut seit 2001. Da war der Cut, wo er die übernommen hat.
Da hat Steffen angefangen, ist eben ins Weingut eingestiegen und da haben sie angefangen, eigene Flaschen abzufüllen. Und vorher eben auch die Trauben, die da waren, an die Genossenschaft.
Finde ich super. Hier steht auf der Flasche 100% Handlese. Ich finde, dass alle Winzer, die das machen, sollten das auf die Flasche draufschreiben, damit die Leute wissen, dass es handgelesen ist. Und was das für eine Arbeit ist, kann man sich angucken im Internet oder auf dem Weingut.
Ich vertrete ja wieder eine andere Meinung und das kann man über viel, diese Meinung habe ich bei vielen landwirtschaftlichen Produkten. Du müsstest es eigentlich draufschreiben, wenn du es nicht tust.
Ja, genau.
Du müsstest eigentlich etwas kennzeichnen, was nicht Bio ist, zum Beispiel, oder was, das würde ich auch beim Gemüse zum Beispiel viel besser finden.
Ich glaube, dass die Leute das dann nicht verstehen würden. Ich glaube tatsächlich, dass ich glaube auch. Also ich hatte neulich erst mit einem Gast von uns darüber gesprochen, da während Corona, was die Leute alles an Geld ausgegeben haben für Essen und dann aber nur das Beste und jetzt alle wieder so ein bisschen zurückgehen in die alten Strukturen und dass es ja sehr schade ist, weil man damit auch irgendwie die Landwirtschaft auch gefördert hat, und viele auch umgedacht haben. Und jetzt ist es wieder rückläufig und du siehst einfach, das ist einfach schade. Und wenn du dann anfängst auch noch diese Kennzeichnungen, ich glaube, das führt zu unfassbar unglaublichen Verwirrung.
Es wäre schön,
die perfekte.
Oder beim Metzger müsste halt stehen, wenn etwas nicht nachhaltigen.
Aber steht ja inzwischen auf den Packungen, so wie auch beim Metzger auch steht, das ja, welche Halteform. Ich halte davon tatsächlich nichts, weil wenn du mal überlegst, dass wir da über Zentimeter reden, ne, Halteform 1 ist, das Tier wird wahrscheinlich irgendwie auch.
Kann nicht mal umfallen.
Kann nicht mal umfallen, genau. Ja. Haltung 2. Es kann das Bein. Ja, ich meine, ich bitte dich, worüber reden wir denn da? Also es wird zwar gekennzeichnet in dem Sinne, weil man versucht da irgendwie den Verbraucher ihm das zu erleichtern, die Entscheidung zu erleichtern, aber auch gleichzeitig versuchen diese Massenbetriebe auch damit Geld zu verdienen. Halteform 4 ist dann Bio.
aber da kann sich das Tier vielleicht einmal im Kreis drehen. Das war's. Und hat ein Fenster, wo Licht reinscheint. So ungefähr. Es ist jetzt völlig überspitzt natürlich. Aber so ist das ja auch beim Wein und auch bei allen Agrarprodukten, die, ich weiß nicht. Ich finde es viel wichtiger, dass man den Leuten bewusst macht, ey, das ist per Hand gemacht. Da ist kein Vollernter durchgeballert und hat noch irgendwie 10 Wühlmäuse mitgenommen und war autonom unterwegs und wir verlangen für die Pulle 30 Euro. Verstehst du, was ich meine?
Nee, bin ich voll und ganz.
Ich bin da auch immer am Kämpfen und immer am Reden mit Kollegen auch. Und ich finde das einfach immens wichtig, dass man eher kennzeichnet, was das ist und wie es gemacht ist. Das ist meine Meinung dazu. Aber deine Ansicht finde ich auch nicht verkehrt und finde, das ist wichtig, auch vielleicht die andere Seite mal zu zeigen.
Absolut. Wir haben jetzt hier eben das kleine Kreuz vom Weingut Rings, Jahrgang 21.
Aber es wird anders, es wird nicht, ist das ein Kreuz mit, ist das ein X oder ist das ein Z?
Kreuz. Das kleine Kreuz, das ist Z in Schreibschrift.
Ach. Oh ja, okay, gut. Von hier aus sieht das aus wie ein Z. Wie ein X.
Neue Brille
vielleicht? So, an meinen Brillenhersteller.
Der wird sich freuen.
Der wird sich freuen. Naja, komm, wir geben jetzt mal Gas. Wir haben hier keine reine Sorte.
Nein, wir haben eine wunderschöne Cuvée, die sich prozentual immer ein bisschen abweichen, aber grundsätzlich aus den Rebsorten Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und St. Laurent zusammensetzt. Es ist sozusagen der Zweitwein. Wir sind so ein bisschen im Stil, wie es auch in Bordeaux ist. Es gibt noch das Kreuz, das ist dann der Topwein. Das sind die etwas älteren Weinberge, die etwas besseren Fässer. Oder die Fässer, die sich etwas besser präsentieren. Und das kleine Kreuz ist dann sozusagen der Zweitwein. Mit diesen beiden Weinen ist das Weingut eigentlich berühmt geworden. Also damit haben sie für Furore gesorgt. Ich habe das schon mal jetzt auch über viele Jahre immer wieder probiert. Es ist ein Wein, der auch eine tolle Entwicklung genommen hat. Mittlerweile fokussieren sie sich ein bisschen mehr auf Riesling und Spätburgunder, weil sie eben auch etwas kühlere Lagen dann in Kaltstadt und so weiter erwärmen konnten. Aber sie kommen eben aus Freinsheim. Freinsheim liegt so wirklich auf der Rheinebene. Du hast relativ viel sandige Böden, fast so schwarze Sand. Der speichert natürlich die Wärme sehr gut und konnte dann eben auch diese internationalen Reben sehr gut ausreifen lassen, sodass die Trauben, dass sie immer gutes Traubenmaterial hatten, weil der Boden eben nachts auch wieder Temperatur an die Trauben abgegeben hat. So ist der Cabernet, der Merlot ist schön reif geworden und Stefan und Andi haben einfach auch ein gutes Händchen für den Holzfasseinsatz und haben es eben geschafft, diesen Wein wirklich, also die beiden Weine, das kleine Kreuz und das Kreuz, zu fast schon Kultweinen zu machen in Deutschland.
Quasi, das sind die Markus Rings der Pfalz. Weil ich bin jetzt positiv überrascht. Also ich wollte auf Markus Schneider, die Überraschung, was du mir jetzt gerade, das Off hat mir meine Überraschung geklaut.
Ja.
Ich bin ja. Sehr gut. Es ist diese Fragezeichen über euren Köpfen finde ich am besten.
Ich wundere mich einfach wirklich manchmal über deine Gedankensprünge. Es ist immer wieder aufs Neue faszinierend. Ja, vielleicht ist Markus da auch so ein bisschen Vorbild gewesen, weil er war halt eben der Erste, der diese internationalen Cuvées in Deutschland sehr, sehr gut gemacht hat.
Jetzt hast du meinen Gedanken doch verstanden.
Ja, ich habe ihn verstanden, aber es wird
Das war kein Witz.
Der Spruch Kinder. War einfach schlicht, er wird beiden Winzern nicht gerecht oder beiden Weingütern nicht gerecht.
Machen gute Weine und das schmeckt hier aber anders und mir persönlich besser als den im ersten Part. Den
Blackprint.
Den Blackprint, den wir probiert haben.
Obwohl der gar nicht so viel teurer ist. Also der,
was kostet der?
Der Blackprint war ja bei.
Wir haben ihn zum 1990.
Und das kleine Kreuz liegt bei plus minus 25 Euro, je nach.
Was ist der teurer?
Ne? Ich habe ja gesagt, ein kleines bisschen teurer ist er. Aber es ist für mich natürlich schon auch der deutlich bessere Wein. Es ist das deutlich bessere Handwerk tatsächlich auch, sie haben es ja auch draufstreben, Handlese, es ist eine Gutsabfüllung, also alle Trauben sind aus dem eigenen Weingut, es ist ein Bio-Wein tatsächlich auch, also auch Rings ist seit einigen Jahren biozertifiziert und Steff und Andi haben einfach dieses Händchen für das Holz, was das Holz ist nie dominant bei den Weinen, du spürst natürlich, dass der Wein eine schöne Tanninstruktur hat, das ist jetzt auch, wenn wir zum Essen kommen, das ist für mich Kategorie Steakwein, da ein schönes Ribeye oder da brauche ich auch nicht viel mehr dazu. Einfach ein schönes Stück Fleisch auf dem Grill, wunderbar medium rare gebraten, Salz und Pfeffer und eine Pulle Rotwein.
Wenn du den Wein jetzt blind verkosten würdest, du würdest den Wein zum ersten Mal verkosten, versuchen wir das mal so ein bisschen zu eruieren. Würdest du sagen, das ist der Wein, der aus Deutschland kommt? Würdest du das vermuten? Weil ich finde, wenn ich ihn jetzt blind verkosten würde, wenn ich nicht wüsste, dass die Rings das gemacht haben, würde ich niemals auf Deutschland tippen.
Ich glaube, wenn ich ihn blind bekommen würde, wahrscheinlich auch nicht. Das liegt aber natürlich auch an
Power, ne? Also dafür?
Ja, man könnte ihn sicherlich auch für einen sehr, sehr guten, gut gemachten Bordeaux halten. Man merkt, dass er jetzt nicht aus der ganz warmen Region kommt, weil es hat halt auch nichts Marmeladiges oder so dabei. Also in der Blindprobe würde ich auf jeden Fall sagen, der Wein kommt aus Europa, der ist nicht aus Übersee. Ich glaube, man wäre auch ganz schnell in diesem Cabernet Sauvignon Merlot-Blend, weil es ist jetzt nicht pfeffrig genug für Syrah. Es hat eben auch diese perfekte Tanninstruktur, die du von diesen Rotweinrebsorten bekommst. Für Bordeaux ist er mir dann vielleicht doch nicht finessenreich genug oder nicht ausgewogen genug. Ich würde ihn vielleicht, weiß ich nicht, ich hätte ihn vielleicht in die Toskana gesteckt oder.
Hätte ich auch. Ich wäre jetzt tatsächlich ausnahmsweise, gebe ich dir recht, Toskana, das war mein allererster Gedanke.
Ja, da sind wir ja wieder, die Pfalz wird ja auch als die Toskana Deutschlands bezeichnet.
Wie war der Song von Peter Fox?
Toskana Fanboy.
Ja, genau.
Ich bin definitiv Pfalz-Fanboy seit vielen, vielen Jahren. Und gerade die fünf Weine, die jetzt hier vor uns stehen, haben auch sicherlich ihren Teil dazu beigetragen, dass die Pfalz das so wahrgenommen, wie sie wird. Also, obwohl sie auch eine sehr große Fassweinquote hat mit 80%, ist die Spitze einfach trotzdem sehr, sehr gut. Ne? Also es gibt einen sehr starken VDP in der Pfalz, den ich auch mal wirklich in der Pfalz löblich erwähnen möchte, der auch sehr offen ist. Er hat eben sehr früh so das Potenzial von den Ringsjungs erkannt. Er hat aber auch zum Beispiel vor ein paar Jahren hat er Odinstal, auch ein Weingut, was wir kennen, mit in den VDP aufgenommen.
Und tolles Weingut.
Wo glaube ich, auch vieles sehr überrascht war, weil man gesagt hat, Odinstal und VDP, das passt ja irgendwie eigentlich gar nicht zusammen, weil Andreas ja doch sehr viel sein eigenes Ding macht. Ja, aber ich glaube, dass sich Andreas profitiert natürlich auch vom VDP, aber auch der VDP kann natürlich sehr von der Denkweise von Andreas profitieren.
Er ist auch ein großartiger Kerl tatsächlich, das muss ich einmal gesagt haben.
Und so befruchtet man sich da, glaube ich, auch so ein bisschen gegenseitig. Und in vielen Betrieben ist die nächste Generation am Werk. Das ist bei Wehrheim so, das ist bei Rebholz so, das ist bei Christmann so. Viele Betriebe entwickeln sich stetig weiter. Es kommt eine sehr, sehr starke, junge Generation eben mit Scheuermann, Säckinger, Andres und wie sie alle heißen dazu. Und es gibt noch so viel mehr in der Pfalz zu entdecken. Und was das Schöne auch ist, vielleicht für euch auch da draußen, die Pfalz ist auch eine Region, die auch touristisch das wirklich zu nutzen weiß. Es gibt die Deutsche Weinstraße, die du entlang führen kannst, mit vielen Verkostungsmöglichkeiten, mit vielen Übernachtungsmöglichkeiten. Es gibt wirklich tolle Restaurants in der Pfalz, über Freinsheim, wo Rings zu Hause ist, gibt es das Restaurant Atabi zum Beispiel, die einen geilen Job machen. Dann hast du Deidesheim so als kleines Mekka, auch mit einem Zwei-Sterne-Restaurant. Auch in der Südpfalz, da kommen dann immer mehr die Einflüsse aus dem Elsass auch zum Tragen. Und
Man könnte glauben, so wie du erzählst, werden wir dafür bezahlt, dass wir die für die
Pfalz
die
Werbung machen. Ich ruf Josef mal an oder im Nachhinein.
Leider werden wir dafür nicht bezahlt.
Die Pfalz-Werbung noch ein bisschen was springen.
Aber es ist extrem spannend, weil wenn wir die Folge davor jetzt mal so nochmal auf den Gaumen zurückrufen, haben wir echt, entschuldigt bitte, wenn ich das so sage, aber das ist, wie gesagt, auch mein Geschmack, haben wir echt viel Schrott gesoffen. Und jetzt trinkst du das Zeug und du freust dich daran.
Ja.
Du hast richtig Spaß. Also ich kann nur empfehlen, beides mal auszuprobieren, um vielleicht das Gute noch besser schätzen zu können.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Zum Wohl die Pfalz und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
In Hamburg
sagt man Tschüss.
Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfields Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.